Liebe Freunde, es gibt Menschen, die brauchen Gott nicht. Den herrlichen Gott, von dem gerade der Liederkranz so ergreifend gesungen hat, brauchen Gott nicht. Wir sollten nicht über sie die Nase rümpfen, auch nicht über sie lächeln. Brauchen Sie wirklich Gott? Brauchen Sie? Es gibt doch bei mir Tage, wo ich Gott nicht brauche. Wir sollten nicht über solche Leute lächeln, wie man manchmal über Junggesellen lächelt, die sagen, der braucht keine Frau, das ist gar kein richtiger Mensch. Wie wir über Nicht-Sesshafte mitleidig sind und sagen, die haben nicht mal eine Wohnung und brauchen nicht mal eine, die wissen noch gar nicht, wie schön das ist, ein Zuhause zu haben. Es gibt ja auch Schwaben, die brauchen keinen Feierabend und keinen Urlaub, denen ist bloß wohl, wenn sie schaffen, nicht? Das können andere nicht verstehen, aber uns ist wohl, wenn wir schaffen können. Normalen Menschen ist's wohl ohne Gott. Sollten wir uns mal klar machen, wir sind ganz normale Menschen, wenn wir Gott nicht brauchen. Ich war lange Junggeselle, ich muss mal persönlich bekennen. Meine Freunde in der Studienzeit, die haben über mich gelächelt und gesagt, der spinnt, der weiß gar nicht, wie schön ist, wenn man Freundin hat, Braut. Und ich habe gedacht, die arme Kerle sind gebunden, ich bin nach Amerika gegangen, ich war frei. In Amerika haben sie schon gemeint, ich sei gar nicht richtig gewickelt, dass ich offenbar keine Frau brauchte. Bis eines Tages mir ein Mädchen über den Weg lief, meine verflossene Braut und meine jetzige Frau, wo ich gedacht habe, da ist um jeden Tag Schad, wo ich nicht mit ihr verheiratet bin. Gebraucht habe ich es nicht. Ich habe nicht gesagt, jetzt muss ich mal auf Brautschau gehen, dass ich endlich eine Frau bekomme. Aber da ist jemand in mein Leben getreten und ich habe begriffen, ohne diesen Menschen bliebe ich elendarm. Und so geschieht's auch, dass Gott in unserem Leben uns ganz persönlich besucht. Im Buch Hiob heißt es, 2 bis 3 Mal geschieht das in jedem Menschenleben, dass Gott sich zu Wort meldet. Bist du nicht arm ohne mich? Hier in diesem Bibelwort, Jesaja 43, die Bibel sagt keine Theorie, sondern erzählt Geschichte, wird gleich zu Beginn gesagt, ich habe doch dich gerufen, du Jakob, du Israel. Da wird an eine Geschichte erinnert von dem jungen Jakob. So ein ganz patenter, cleverer junger Mann. Der hat sich durchs Leben geschlagen, es wird nirgends erzählt, dass er besonders fromm war. Er hat sein Leben gemeistert. Er hat sogar seinem älteren Bruder das Erstgeburtsrecht, das ganze Erbe, abgeluchst, in einem günstigen Augenblick. Ein kluger Bruder. Und als die Mutter sagte, es wäre auch ganz nett, wenn du noch den Segen vom Vater bekommen würdest, doch er selber hat kein Interesse gehabt am Segen, was ist Segen, nicht? Brauche ich nicht, aber die Mutter hat gesagt, komm, mach's mal. Der Vater will deinen älteren Bruder segnen. Nun gut, hat er sich verstellt, wie wenn er der ältere Bruder wäre, und hat auch noch den Segen mitgenommen. Aber dann musste er Leine ziehen. Denn der ältere Bruder Esau hat einen Mordshass geschoben auf ihn. Und ist in die Fremde gegangen. Und da, auf dem Weg in die Fremde, da war es nicht so, dass er nach Gott geschrien hat, lieber Gott, geh mit mir. Er konnte sich arrangieren. Er konnte da im Straßengraben schlafen. Das hat ihm nichts ausgemacht. Als Kopfkissen ein Stein. Da ist ihm im Traum Gott begegnet. Ich möchte mit dir sein. Und hat der Jakob nicht gesagt, ach lieber Gott, das ist aber schön. Ich brauch dich, ich brauch dich. Sondern er hat gesagt, lieber Gott, wenn du mit mir gehst, den ganzen Weg, den ich gehe, und wenn du mich wieder zurückbringst und wenn du mich bewahrst auf dem Weg, dann sollst du mein Gott sein. Jetzt wollen wir mal zuerst abwarten, was du bieten kannst. Und der Fremde hat dieser Jakob sich großartig als talentierter Beduinenscheich bewährt. Er hat seine Herden gemehrt, obwohl er ein Fremdling war, die schönste Frau des Landes erobert und die etwas hässliche Schwester dazu. hat Kinder bekommen, war ein reicher Mann mit großen Herden. Und dann ist er wieder nach Hause gezogen. Da kommt ein merkwürdiger Bericht in der Bibel, als er ganz nahe war der Heimat, am Jabbok. Da hat ihn eine Gestalt überfallen. Er hat zuerst gemeint, das ist ein Räuber, das ist ein Dämon. Er hat sich gewehrt und hat gerungen. Ich lass mich nicht unterkriegen, der macht mich kaputt. Aber ich kämpfe bis zum Letzten. Und als er merkt, er wird nicht mit ihm fertig. Etwas geschehen, dass er plötzlich gemerkt hat, das ist ja ein anderer, der mich nicht fertig machen will. Sondern ist einer, der mich unglaublich, unsagbar segnen könnte. Und da hat er gerufen, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. In dieser Geschichte, die von manchen als dunkel angesehen wird, hat der Jakob begriffen, Gott, das ist der heilige Gott, der kann mich zerschmettern. Oder es ist der Gott, der mich unaussprechlich segnen und begnaden kann. Und ich möchte diesen Gott haben. Das war ein lichter Augenblick. Und da hat der Gott, der ihm begegnet ist, gesagt, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst gar nicht mehr deinen alten Namen bloß haben, sondern du sollst ab heute den Namen Israel haben. Der Mann, der mit Gott gerungen hat. Gottesstreiter. Wenn Sie heute jeden Abend auf der Landkarte im Fernsehen und Tagesschau den Namen Israel hören, ist noch derselbe Name, die Nachkommen dieses einen Mannes. Die alten Römer gibt es nicht mehr, die alten Griechen nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Hethiter, die Assyrer, die Babylonier. Es gibt dieses merkwürdige Völklein, dieser Nachkommen dieses Gottesstreiters. Der hat vorher Gott nicht gebraucht, aber in dem einen Augenblick, als Gott ihn zum zweiten Mal gestellt hat, hat er gemerkt, ich bleib doch arm, wenn dieser Gott mich nicht segnet. Und ist der Stammvater eines Volkes geworden, das mit Gott viel erlebt hat, viel Niederlagen, viel Siege, aber das nicht von Gott loskommt. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich erlöst hat, Israel. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Gottesname, Israel, das ist dein Name. Mein Gottesname, den darfst du tragen. Ich weiß nicht, ob es dir noch evangelische Christen gibt, die nur nach einem uralten Konfirmationsbüchle konfirmiert wurden. Da hat die erste Frage geheißen, was bist du? Die Antwort war, ich bin ein Christ. Dieser Name Jesu Christi, den wir tragen dürfen, den wir tragen sollen, ist der Wille unseres Herrn Jesus Christus, dass wir nicht bloß den Namen Rolf Schäffbuch oder ihren Namen Müller oder Meier haben, sondern dass der Name Jesu Christi unser Name ist. Das geht ja eigentlich bei der Taufe. Doch ganz falsch, dass wir unseren Vornamen bei der Taufe bekommen. Den bekommen wir am ersten Lebenstag. Wenn unser Vater aufs Standesamt geht oder aufs Bürgermeisteramt, muss er unseren Namen sagen. Steht oft längst vor der Geburt fest. Was wir für Namen haben werden, wenn sie mädlich heißt, sie sollte, wenn er bubisch heißt, der Werner, steht fest. Den kriegen wir bei der Taufe nicht. Sondern bei der Taufe ist der Wille Gottes, dass der Name Gottes des Vaters und des Sohnes Jesus Christus, des Heiligen Geistes, auf uns gelegt wird. Hat mal ein kleines Mädelchen, dem das klar gemacht wurde, im Kindergottesdienst, eindrücklich behalten. Und als später jemand gefragt hat, ein paar Tage später, wie heißen du? Hat sie gesagt, ich heiße Gretel, Gott Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist. Ja, das stimmt. Ich trage den Namen Gottes. Gott will so, wie mein Vater deutlich machte, dass ich den Namen Schäffbuch tragen darf. Und ich gehöre zu den Schäffbuchs. Und der alte Schäffbuch sorgt für mich. So will Gott deutlich machen, ich sorge für dich, du darfst meinen Namen tragen. Nicht bloß so oben hin, sondern da gehörst du hin, da wirst du versorgt, da ist deine Heimat. So wie damals bei dem Jakob Israel. Wenn ich den Namen Jesus Christus aufrufe, sagt Gott, dann meine ich dich damit. Du trägst den Namen auch. Vor ein paar Monaten ist einer der großen Lehrer unserer württembergischen Kirche gestorben. Und bei der Nachfeier hat eine seiner Schülerinnen gesagt, er habe oft in den Unterrichtsstunden bei jeder Klasse der Gemeindehelferin und Gemeindediakone, die er ausgebildet hat, an die Tafel das Zeichen des Kreuzes Jesu gemalt und drüber einen Strahlenkranz des Auferstandenen. Und dann hat er gesagt, und jetzt schreibe ich meinen Namen auf den Kreuzesbalken, Karl Gutbrot. Und ihr schreibt in eurem Heft euren Namen hinein und lasst das nicht bloß eine symbolische Sache sein, sondern macht's fest und schreibt ein Datum dazu. Als ich es gehört habe, habe ich es hinten in meine Bibel hineingeschrieben, meinen Namen, 2. Juni 83. Ich möchte zu diesem Jesus Christus gehören. Ich möchte aufs Engste verbunden sein. Ich möchte, dass es über mir gilt. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Gott will sich uns ganz persönlich zuwenden, Leuten, die vorher meinen, ich brauche doch Gott nicht. Dass sie plötzlich merken, ich wäre doch arm, wenn ich diesen Gott nicht hätte, das kann ich ihnen nicht klar machen, und wenn ich predigen könnte wie Billy Graham. Aber der lebendige Gott, dem das wichtig ist, kann es ihnen heute Abend klar machen. Als ich da in Amerika war, vor 25 Jahren, durfte ich einmal ein paar evangelistische Vorträge halten in Mansfield, Ohio. Da hatte sich eine deutsch-jugoslawische Gemeinde gesammelt. Die waren alle aus jugoslawischen Vernichtungslagern gekommen und über Österreich dann weitergereist nach Amerika und hatten sich in Mansfield gesammelt. Arme Leute, die noch mitten im Aufbau waren, den Schrecken der Vernichtungslager noch im Gesicht geschrieben. Eins werde ich nicht mehr vergessen, wie da dieser Chor gesungen hat. Nicht so schön wie der Liederkranz. Aber es war echt. Ich brauch dich, Herr, ich brauch dich, oh, ich brauch dich. Diesen Hunger kann Gott in unser Leben hineingeben, die wir normalerweise Gott gar nicht brauchen. Oh Herr, ich brauch dich, ich bin froh, dass ich dir gehöre. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Der dich erlöst hat, Israel, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jetzt geht's da weiter. Und wir denken, es geht weiter. Wenn ich da bin, Gott, dann kann dir nichts passieren. Kein Autounfall und du wirst 80 Jahre alt und wirst reich und kriegst keine schwere Krankheit. Brauchst keine Angst haben, dass die Untersuchung herausbringt, dass du Krebs hast. Du kriegst keine Schwermut und deine Kinder gedeihen. Nein, es heißt, und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, ich bin bei dir. Unser Gott hat uns gar nie versprochen, dass er so wie eine große Sicherung ist im Sicherungskasten, die dafür sorgt, dass nichts Schlimmes passiert. Wenn Jesus Christus den Weg ans Kreuz ging, nach dem Willen Gottes, und wenn er noch in der Sterbestunde erlebt hat, dass Gott so nahe ist, dass er sagen durfte, ich befehle meinen Leib und meine Seele in deine Hände, du bist da. Dann sollen wir damit rechnen, dass auch unser Weg mit Gott durch Wasser gehen kann. Durch Feuer, durch Tage und Monate, vor denen uns graut und so durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Das heißt einmal in einem anderen Psalm, ich bin bei dir in der Not. Volk Israel musste durchs Rote Meer. Der Mose hat geschrien am Roten Meer, lieber Gott, wo bist du? Warum hilfst du nicht? Und Gott hat gesagt, jetzt geh. Sie haben erlebt, dass Gott dabei ist. Die drei Männer im Feuerofen, die haben sich von dem Nebukadnezar hineinwerfen lassen, den glühenden Ofen. Und nach einer Weile schaut er hinein und sagt, ihr habt doch drei hineinwerfen lassen, wer ist der vierte? Ich bin bei dir in der Not. Gott ist da. Im letzten Jahr haben wir in Schorndorf ein Gemeindeglied zur letzten Ruhe gebracht, das wir jahrelang vorher begleitet hatten. Dieses Gemeindeglied war ganz stark gebunden gewesen, Alkohol. Und dann hat Gott sie erlöst davon, von dieser Sucht, von dieser Gier. Und sie war Gott dankbar dafür. Aber bald darauf hat sich die schwere Krankheit gemeldet, Krebs. Sie kam eigentlich unter alle Bibelstunden und Gottesdienste, wie wenn sie sich voll tanken wollte mit Gottes Wort. Und dann kam das schwere Leidenslager. Es waren viele Gemeindeglieder, die sie begleitet haben. Und sie hat immer zu mir gesagt, Herr Schäffbuch, ich habe bloß vor einem Augenblick Angst, ob mein Glaube durchhält, wenn es auf die letzte Strecke geht, wenn ich merke, jetzt geht's aus. Der Augenblick kam, es wurde mir antelefoniert von einem Arzt, der Christ ist im Krankenhaus in Schorndorf. Heute Nacht ist der Oberschenkelknochen durchgebrochen, bloß durch einen Muskelzug. Der brüchig gewordene Knochen. Und ich hatte Bange, was ich denn dieser Frau sagen soll. Ich traf einen Menschen, der bloß gestrahlt hat, mitten in den Schmerzen, hat gesagt, Herr Schäffbuch, ich habe was erlebt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gemeint, die Menschen seien ein bisschen überkandidelt, die sagen, Gott trägt uns. Aber ich kann Ihnen sagen, jeden Augenblick trägt er mich. Sagen Sie es auch weiter, er trägt. Da war der Krebs da und der gebrochene Knochen und Hoffnungslosigkeit und der Weg zum Tod, aber ich bin bei dir in der Not. Gott bewährt es, dass wir ihm gehören. Wir gehören nicht der Krankheit, nicht unserem Körper, wir gehören nicht den Ärzten, wir gehören nicht dem Tod, wir gehören unserem Gott. Der hat seine Hand auf uns gelegt. Du bist mein und du bleibst mein, ich lass dich nicht los. Du gehörst niemand anderes. Bewährung. Du bist mein. Ich habe Ihnen versprochen, heute Abend von einer Gestalt aus unserer württembergischen Kirchengeschichte zu erzählen. Wir erzählen ja oft von Männern. Ganz falsch. Wir müssen eigentlich von den vielen Müttern und Kinderschwestern und Patentanten erzählen. Die haben württembergische Kirchengeschichte gemacht. Was wären all die Männer, von denen wir erzählen, Bengel und Oetinger und Bischof Wurm, ohne die Mütter und ohne die Ehefrauen. Eine der großen Mütter in Württemberg war Beate Paulus. Sie war die Enkeltochter des bekannten Pfarrers Flattig und die Tochter von Philipp Matthäus Hahn, dem Pfarrer von Echterdingen, der die großen astronomischen Uhren erfunden hat und die Wagen, von denen sie heute noch auf der Ebinger Alb leben, weil er etwas tun wollte für die Leute, nicht bloß predigen. Aber diesem Philipp Matthäus Hahn war es wichtig und hat seinen Kindern eingeschärft, man marschiert ins Reich Gottes nicht in Kompaniestärke ein, nicht in Konfirmandengruppen, sondern sind immer Einzelne, die das begreifen, du bist mein. Gott spricht nicht per ihr, sondern du. Und helft dazu, dass einzelne Menschen begreifen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Persönliche Zuwendung. Und das hat die Beate Hahn mitgenommen in ihre junge Ehe. Sie hat einen Sohn des Schorndorfer Hofrats Paulus geheiratet, einen Pfarrer, aber einen liberalen Pfarrer, der gerade glaubt hat, dass Gott vielleicht die Welt geschaffen hat und dass es schön ist, wenn man anständig lebt. Sie hat darum gerungen, dass ihre Kinder, sie hat 12 Kinder geboren, 3 sind gestorben, 6 Buben blieben am Leben, 3 Mädchen, dass ihre Kinder nicht in den Geist jener Zeit hineinkommen und nicht mehr mit Gott rechnen, sondern bloß, wer schafft, ist ein ausständiger Mensch, und wer es zu was bringt, hat es im Leben etwas zu was gebracht. Sondern sie wollte, dass ihre Kinder Gott finden. Sie war Pfarrfrau zuerst im hintersten Schwarzwald, dann in Ostelsheim bei Kalf und dann in Thalheim bei Tuttlingen. Arme, magere Pfarreien in jenen Jahren nach den napoleonischen Kriegen. Und dann kam das furchtbare Hungerjahr 1817. Sie hat gesagt, ich möchte meine Kinder in eine Ausbildung bringen zu frommen Lehrern. Und wenn ihr Mann gesagt hat, du bist verrückt, du kannst nicht 9 Kinder fortschicken, wo ist das Geld? Unsere Äcker tragen doch nichts. Dann hat sie gesagt, und ich will bei meinem Gott dafür einstehen. Er hat mir die Kinder anbefohlen und wie die Mutter des Mose ihr Mosekind in ein Kästlein hineingegeben hat, dass es bewahrt bleibt, möchte ich meine Kinder bewahren. Eines Nachts hat sie geträumt, und sie hat nachher gemerkt, es ist gar kein Traum, sondern es war eine Bibelstelle, die in ihr nachgegangen ist, aus dem Propheten Hesekiel, dass sie ins Wasser hineingeführt wurde. Zuerst ging das Wasser bloß bis zum Knie, dann bis zu den Lenden, und dann war es so, dass sie untergehen wollte. Und dann war dieses Wort da, ich will bei dir sein. So du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Sie hat es erlebt, als kein bisschen Frucht mehr da war, als 12.000 Taler Schulden da waren. Hat ihr Mann gesagt, jetzt leb doch von deinem Glauben, wenn du so hineinhaust aufs Geld. Und da ist sie auf ihre Bühne hinauf und hat die Bühnenfalltür zugemacht und hat die Nacht über mit Gott geredet. Lieber Gott, du hast mir die Kinder anvertraut, nicht bloß, dass sie irgendwie leben, sondern dass sie dich finden. Ich mach's doch nicht meinetwillen, ich mach's nicht aus Ehrgeiz. Manche Leute sagen, bist du verrückt, müssen die alle höhere Schulen besuchen? Warum müssen sie so weit weg? Herr, ich möchte, dass sie dich finden und dass sie nicht einfach in ein Lotterleben hineinkommen. Und am nächsten Morgen kam der Lindenwirt von Thalheim und hat gesagt, Frau Pfarrerin, brauchen Sie nicht Geld, ich hätte Ihnen Geld. Ich bin bei dir in der Not. Es waren viele Menschen da, die gesagt haben, die spinnt. Warum ist sie denn so drauf versessen, dass ihre Kinder so eine Ausbildung haben? Im Jahr 1840 ist klar geworden. Sie hat mit all ihren Kindern, der eine war Apotheker, der andere Lehrer, der andere Pfarrer, die Anstalt Salon auf der Karlshöhe bei Ludwigsburg aufgebaut, als einer der ersten großen Kinderrettungsanstalten in unserem württembergischen Land. Es war ein Impuls in unserem Land, wenn es in Wilhelmsdorf dann Kinderrettungshäuser gab und in Korntal und Lichtenstern und bei Kreilsheim und von Württemberg hinaus dann bis nach Mitau in Estland und nach Norwegen, dann war dieser Salon ein Beispiel für andere. Wir müssen etwas für junge Menschen tun, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen. Da wurde es plötzlich für Menschen deutlich, wozu dieser Kampf um ihre Kinder da war, dieses Festnageln Gottes. Du hast mir doch gesagt, wenn ich durchs Wasser gehe, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Jetzt mache es wahr. Gott hat es in ihrem Leben wahrgemacht. Und wir dürfen Gott auch darauf behaften, dass er persönlich uns das anbietet. Heute, am 9. Januar, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es taucht ja an diesem Wort zweimal dieses Wort erlösen auf. Ich habe Kusch und Ägypten als Lösegeld für dich gegeben. Ein Wort, das vom Herrn Jesus dann erst erfüllt wurde. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich euch diene und gebe mein Leben als Lösegeld für die vielen. Das wird dann erst eine Bewährung sein,
Wir erleben es unter uns, dass Menschen jeden Lebensfunken verlieren, dass sie keine Möglichkeit mehr sehen, auch nur eine Stunde noch weiterzuleben. Dass sie im tiefen Dunkel sich selbst den Tod geben. Aber das gibt's ja auch, dass es dann uns einmal klar wird, meine Sünden gehen über mein Haupt, sie sind mir zu viel geworden, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und da ist uns dieser Jesus gegeben als Lösegeld Gottes. Du, ich habe etwas für dich getan, für deine Schuld. Du wirst nicht verstehen, warum. Aber guck doch an, ich habe es getan. Deshalb ist es so wichtig, wenn es Abendmahl angeboten wird, dass wir es auch nehmen und schmecken. Ist was für mich getan, so wahr ich dieses Brot esse, diesen Wein trinke. Für mich ist etwas getan. Gott hat meine Schuld gesühnt. Der schwersten Belastungsprobe, wenn in uns die Sinne gar verzagen. Wenn der Feind wird das Leben verklagen. Wenn der Teufel sagt, du hast doch kein Lebensrecht mehr vor Gott. Doch, du bist mir meinen Herrn Jesus wert. Den habe ich für dich gegeben. Ich lass dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. So oft sie das Zeichen des Kreuzes sehen. Denken Sie, den Tatbestand, den Gott in Kraft gesetzt hat, ist nicht ein Märchen. Hat Gott sein Bestes hergegeben als Lösegeld für uns. Und wie gesagt, schreiben Sie noch mal Ihren Namen drauf. Ich möchte dazugehören. Ich möchte zu dem gehören, der mich erlöst, zu dem Heiland. Ich bin der Heilige, dein Heiland, der mich nicht bloß geschaffen hat, sondern der will, dass ich auch herrlich bin. Weil du bist so wertgeachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein und ich hab dich lieb. Mich hat das mal richtig gepackt, als mein alter Chef in Ulm, der Dekan Seifert, Karfreitag, als wir das Abendmahl als 6 Pfarrer und Vikare ausgeteilt hatten und dann vor dem Altar standen, uns dies Wort mitgegeben hat, weil du bist so wertgeachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb, spricht Gott der Herr. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie alle mit dazugehören. Wir, die wir sonst Gott nicht brauchen, und Gott hat so viel noch mit uns vor, dass wir ihm herrlich sind. Amen. Und jetzt wollen wir hingehen mit einem Wort des Segens, das Gott über uns aussprechen will. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, der wolle euch vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen und durch seine Macht bewahren zur ewigen Seligkeit.
Thank you.